Info 3 Abend.
Terrorsorgen in Italien. Die Behörden verstärken die Sicherheitsmaßnahmen. Verschieben statt fliegen. Der neue Berliner Flughafen wird nicht vor März 2013 eröffnet. Überraschung an der Hockey-WM. Mitfavorit Kanada scheidet im Viertelfinal gegen die Slowakei aus. Das Wetter morgen tropft zwischendurch vom Himmel. Wenig Sonne gibt's im Süden. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Andi Lüsche hat die Nachrichten.
Italien verschärft erneut die Sicherheitsmaßnahmen im Land, aus Angst vor Terroranschlägen. Die Behörden teilten mit, über 500 Personen und rund 14.000 Einrichtungen stünden momentan unter Polizeischutz. Rund 20.000 Sicherheitskräfte seien dafür im Einsatz. Letzte Woche hatte es einen Anschlag auf einen Atommanager in Genua gegeben. Der Chef eines Energieunternehmens wurde angeschossen und verletzt. Dazu bekannt hat sich eine anarchistische Organisation, die gleich noch weitere Anschläge ankündigte. Die Anarchisten sind nicht nur gegen die Atomenergie, sondern kämpfen auch gegen die Sanierung des Staates und gegen die Rettung von angeschlagenen Banken. Der neue Berliner Flughafen soll nicht wie geplant in 2 Wochen, sondern erst im März des nächsten Jahres eröffnet werden. Das neue Eröffnungsdatum gab der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, bekannt. Der Eröffnungstermin war zuvor schon einmal verschoben worden. Diesmal nannten die Verantwortlichen als Grund diverse Mängel beim Brandschutz, die noch nicht behoben werden müssten. Die Terminprobleme haben nun erstmals auch personelle Konsequenzen. Gemäß den Verantwortlichen muss Geschäftsführer und Chefplaner Manfred Körgen am 1. Juni seinen Posten räumen. In Frankfurt am Main hat die deutsche Polizei erneut zahlreiche Aktivisten der sogenannten Blockupy-Bewegung daran gehindert, gegen die Banken und den Kapitalismus zu demonstrieren. Bereits am Morgen stoppten die Beamten auf der Autobahn 3 Busse mit Aktivisten aus Berlin. Diese erhielten laut der Polizei Aufenthaltsverbote für die Frankfurter Innenstadt bis einschließlich Sonntag. Mit dem Aufenthaltsverbot untersagen die Polizisten den mehr als 100 Aktivisten auch, an der einzigen zugelassenen Blockupy-Demonstration vom Samstag teilzunehmen. In Athen ist die 2. griechische Übergangsregierung vereidigt worden. Sie besteht aus 16 Ministern unter Ministerpräsident Panagiotis Pikramenos. Die Regierung soll das Land einen Monat lang führen bis zu den Wahlen am 17. Juni. Pikramenos war bisher der höchste Richter des Verwaltungsgerichtshofes. Das Finanzressort übernimmt Georgios Sanias, ein hoher Beamter aus dem Finanzministerium. Er hat Griechenland in den vergangenen Jahren bei allen wichtigen Treffen in der EU vertreten. Nordkorea hat die Bauarbeit an einem neuen Atomreaktor offenbar wieder aufgenommen. Dies melden Wissenschaftler der Johns Hopkins Universität im US-Bundesstaat Maryland. Auf Satellitenbildern sei zu erkennen, dass der Bau nach monatelanger Unterbrechung fortgesetzt werde. Dies sei ein Hinweis darauf, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal ausbauen wolle. Die USA fordern schon seit längerer Zeit, dass Nordkorea sein Atomprogramm aufgibt. Eine russische Sojus-Kapsel hat an der internationalen Raumstation ISS angedockt, in einer Rekordhöhe von fast 400 Kilometern. An Bord befanden sich 2 russische Kosmonauten und ein US-Astronaut. Nach dem Ende des US-Space-Shuttle-Programms ist Russland derzeit die einzige Nation, die Menschen zur ISS transportieren kann. Erst 2015 soll wieder ein US-Raumschiff einsatzbereit sein. Die internationale Raumstation erhält allerdings bereits übermorgen Besuch aus den USA. Das private Unternehmen SpaceX will erstmals seinen Raumtransporter Dragon zur ISS schicken. An der Eishockey-Weltmeisterschaft ist Mitfavorit Kanada aus dem Turnier ausgeschieden. Kanada verlor im Viertelfinal gegen die Slowakei mit 3:4. Im 2. Spiel von heute hat sich Russland gegen Norwegen durchgesetzt mit 5:2.
Info 3 Abend. Die Themen.
Reformen in der UNO. Auch die Schweiz will die Macht des Sicherheitsrates beschränken. Vorerst vergeblich. Das Werben um Serben. Im serbischen TV dreht sich alles um die Stichwahl zwischen Präsident Boris Tadic und Tomislav Nikolic. Gleich.
Das Wetter: Morgen Freitag ist es veränderlich bewölkt und zeitweise regnet es bei 16 Grad. Im Süden hat es zunächst einige Wolken und teils ist es nass. Danach wird es wieder sonniger bei 19 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Im Wallis ist die A9 Richtung Sitten bei Sitten West zurzeit wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen 2 Kilometer Stau. Dies entspricht einer Wartezeit von rund 20 Minuten.
Info 3 Abend.
Die UNO. 1945 wurde sie gegründet und noch heute geben dort jene Mächte den Ton an, die als Sieg aus dem Zweiten Weltkrieg herausgingen. Die USA, Russland, China, England und Frankreich. Die Welt hat sich aber gewandelt und das sollte sich auch in den Organen der UNO spiegeln. Reformen braucht es und darüber ist man sich einig. Aber beim Wie gibt's Probleme. Gestern scheiterte ein Versuch, die Macht des Sicherheitsrats einzuschränken. So wie es aussieht, ist die UNO im Moment unreformierbar. Aus New York, Fredrik Steiger.
Nach geschlagener Schlacht herrscht Katzenjammer. Eine unheilige Allianz von Ländern mit höchst unterschiedlichen Interessen verhinderte gestern Abend in New York eine Reform der Vereinten Nationen. Gekämpft für die Reform hat eine Gruppe von 5 Kleinstaaten, die sogenannten Small Five, angeführt von der Schweiz. Der Sicherheitsrat sollte transparenter und berechenbarer werden, weniger abgehoben und manche würden sagen, weniger arrogant. Außerdem sollte das Vetorecht etwas eingeschränkt werden. Heftig dagegen wehrten sich die P5-Staaten, also die 5 Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Christian Wenaweser, Botschafter von Liechtenstein, das sich ebenfalls für eine Reform stark machte, sagt es so.
Die P5, die haben heftig gegen unsere Initiative reagiert. Das haben wir aber immer gewusst, das war eigentlich keine Überraschung.
Leider hätten sich am Ende viele Staaten aus diversen Gründen auf die Seite der Großmächte geschlagen. Das Scheitern dieses durchaus nicht revolutionären Reformversuchs ist ein Problem, und zwar für die UNO insgesamt. Denn es liegt zurzeit keinerlei alternativer Reformplan auf dem Tisch. Außerdem ist die seit langem geplante große UNO-Reform praktisch klinisch tot. Die Chancen, dass in absehbarer Zeit der Sicherheitsrat neu strukturiert wird, dass die heutigen Veto-Staaten Macht abgeben und dass neue Länder im Rat einen ständigen Sitz bekommen, diese Chancen tendieren nämlich gegen Null. Verschiedene Allianzen blockieren einander gegenseitig. Die Vetomächte räumen zwar ein, der Sicherheitsrat spiegle nicht mehr die heutigen Kräfteverhältnisse in der Welt. Doch sobald es konkret wird, verteidigen sie eisern ihren Besitzstand. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Deutschland, Japan, Indien oder Brasilien, die selber unbedingt in den Rat möchten, am liebsten gar mit Vetorecht. Und dann kommt noch eine Ländergruppe, zu der etwa Italien oder Mexiko gehören, die es ablehnen, dass Deutschland, Japan und Co. feste Sitze im Rat bekommen, sie selber jedoch nicht. Botschafter Wenaweser fürchtet, man sei nicht mehr allzu weit von einer Totalblockade entfernt.
Unreformierbar kann man vielleicht noch nicht sagen. Aber ich glaube, wir haben es wieder gesehen gestern, dass die Dynamik, die wir hier haben, wirklich ein Problem ist.
Und er ergänzt,
über kurz oder lang wird das irgendwie zu einer institutionellen Krise führen.
Der Schweizer UNO-Botschafter Paul Seeger wiederum hofft, dass der Sicherheitsrat nun selber einen Reformanlauf nimmt.
Der Sicherheitsrat wird in der Pflicht sein, jetzt hier transparenter zu werden.
Und er betont,
Stärke kommt nicht allein aus Macht, sondern Stärke kommt auch aus Legitimität.
Genau da ist das Problem der UNO. Je stärker viele der 193 Mitglieder die Arbeitsweise und Zusammensetzung des Sicherheitsrates kritisieren, je mehr sie die Legitimität des mächtigsten Organs der Weltorganisation bestreiten, umso weniger wirksam kann die UNO handeln, umso schwächer wird sie.
Info 3 Abend.
Am nächsten Sonntag wählt Serbien einen neuen Staatspräsidenten. In der Stichwahl stehen der bisherige Präsident Boris Tadic und Tomislav Nikolic. Tadic will Serbien in die EU führen. Nikolic steht für das alte nationalistische Serbien, das man mit den Kriegen der 90er Jahre in Verbindung bringt. Die beiden streiten sich seit 2004 darum, wer serbischer Präsident ist. Bisher hat immer Tadic die Wahlen gewonnen. Jetzt aber scheint ein Sieg für Nikolic möglich zu sein. Gestern haben sie sich zum TV-Duell getroffen. Aus Belgrad, Walter Müller.
Der 54-jährige linksliberale Boris Tadic bietet seinem Herausforderer Tomislav Nikolic große Angriffsflächen für Kritik. Denn Tadic ist seit 8 Jahren Staatspräsident und kandidiert für ein drittes Mandat. Nikolic, der 60-jährige Nationalkonservative, listet im Fernsehduell unbarmherzig auf, was Tadic alles versprochen und nicht erfüllt hat. 200.000 neue Arbeitsplätze, 1.000 Euro pro Kopf aus der Privatisierung von Staatsbetrieben sowie den höchsten Durchschnittslohn in der Region mit 700 Euro und Renten, womit Kinder und Enkelkinder finanziert werden können. Das Gegenteil ist nun aber der Fall, sagt Nikolic. Von der Rente können die Bezüger kaum leben, der Durchschnittslohn ist nur bei 320 Euro und Serbien hat 200.000 Arbeitslose mehr anstatt 200.000 neue Arbeitsplätze. Ein Viertel der Werktätigen haben keine Arbeit. Populist Nikolic hat leichtes Spiel gegen den angespannt wirkenden Psychologen Tadic. Dieser gesteht ein, dass vieles nicht zum Guten stehe in Serbien. Die Wirtschaftskrise ist aber nach den Wahlen hereingebrochen, verteidigt sich Tadic. Wir haben gekämpft und auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Selbst stärkere Staaten sind ebenfalls erschüttert worden. International ist das Ansehen Serbiens jedoch gestiegen und die Bürger können wieder ohne Visa reisen. Das sei anders gewesen, als Nikolic in den 90er Jahren an der Macht gewesen sei, holt Tadic zum Gegenschlag aus. Damals hätten die Serben wegen den internationalen Sanktionen nicht reisen können und hätten sich vor Bomben in Sicherheit bringen müssen. Nicht nur in Serbien, sondern in der ganzen Region. Da liege der Unterschied zwischen seiner und der Politik von Nikolic. Nikolic war während den blutigen Balkankriegen der 90er Jahre ein Ultranationalist und Kriegstreiber für ein Grossserbien. Genau dagegen aber kämpften Tadic und die demokratische Opposition. 2008 sagte sich Nikolic von den Radikalen los, gründete seine eigene Fortschrittspartei und richtet die Fahnen nun nach dem politischen Wind. Er gibt sich moderat, väterlich und EU-freundlich. Sein Parteiprogramm und das der Tadic-Demokraten unterscheidet sich kaum. Der bisherige Amtsinhaber Boris Tadic verspricht dem Volk politische Stabilität. Herausforderer Tomislav Nikolic aber einen Wechsel. Nur weiß niemand genau, wohin dieser führen soll.
Walter Müller. Die Stichwahl in Serbien am nächsten Sonntag findet sie statt. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Im Netz drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.